Aus dem Tagebuch des Dr. Schultheiß, Lagerarzt in Stalingrad. Alles riecht heute wieder nach Kohlsuppe. Die Baracke, das enge Zimmer, das Bett, die dicken gesteppten Jacken, die Pelzmütze, die Handschuhe, der blecherne Essnapf, die tausendfach gestopften Socken, alles. Alles. Sogar die Primel vor dem Fenster des Zimmers 3, dem Zimmer unseres Oberarztes Dr. von Selnow. Woher sie kam, diese Primel? Keiner weiß es. Sie war plötzlich da, stand auf dem schmalen Fenstersims und sah hinaus auf die unendliche Weite der Wolga-Ebene. Der Wind von Stalingrad flüsterte in ihren Blättern. Ihre Blüten wiegten sich leicht, und oft standen wir davor, hatten die Hände um diese blassrote Blüte gelegt und träumten von den Primeln zu Hause. Überall gab es diese Blumen in der Heimat. Sie wurde hier ein Stück Deutschland, heimatlos wie wir, verpflanzt und doch lebend. Mein Gott, wie dumm sind die Gedanken, wenn man Heimweh hat. Hinter meinem Rücken ging der Oberarzt hin und her. Seine kurzen, stämmigen Beine stampften den Dielenboden, als wolle er die Nägel einzeln festtreten. In seinem Gesicht, dem breiten Gesicht, mit den weit auseinanderstehenden Augen und der hohen Stirn, sah ich Ratlosigkeit und tiefes Entsetzen.
»Ein Saustall, Schultheiß«, schrie er aufgebracht und schlug wütend mit der Faust gegen die Wand. »Ein Saustall, aber kein Lazarett. Keine Medikamente, keine Spritzen, keine Instrumente, nicht mal ein Chirurgenmesser. Womit sollen wir behandeln? Womit sollen wir operieren? Paar alte dreckige Lappen als Verbandszeug, 4 alte verrostete Gefäßklemmen, mit denen der Iwan offenbar Kerzen geschneuzt hat und die der Pelz dann vom Müllhaufen herunterholte. Das ist so ungefähr das ganze Inventar dieses sogenannten Lazaretts.«
Er nahm seinen Marsch durchs Zimmer wieder auf.
»Ich sage Ihnen, Schultheiß, bei den Arbeitsbedingungen, die unsere Männer hier haben, werden wir Krankheiten und Unfälle am laufenden Band haben. Zertrümmerungen und Quetschungen und Knochenbrüche, ansteckende Krankheiten, Gelbsucht und Dystrophie, wie man hier so schön sagt, wenn einer drauf und dran ist, vor Hunger zu krepieren.«
Er pflanzte sich vor mir auf und schrie mich an.
»Aber ich werde mich weigern, Schultheiß. Ich werde den Teufel tun. Ich werde Nein schreien und dieser russischen Ärztin ins Gesicht schlagen.« »Ihr Deutsche seid doch Genies«, grinst die mich an. »Was braucht ihr teure Medikamente und Instrumente? Das Genie behandelt mit der Improvisation. Das sagt mir dieses Missvieh. Und wir müssen die Schnauze halten. Wir müssen kuschen. Wir müssen schlucken. Wir verdammten, rechtlosen, stinkenden Plenis. Aber ich werde hier nicht den Arzt spielen, Schultheiß.«
Ein Klopfen an der Tür unterbrach ihn.
»Herein!«
rief Selnow mit Stentorstimme, und unser Sanitäter Pelz trat in den Raum.
»Entschuldigen Sie, Herr Oberarzt, der Chef nicht hier?«
rief Pelz aufgeregt.
»Mit Nummer 4583 steht es sehr schlecht. Er hat große Schmerzen und das Opium hilft nicht mehr.« »Ha, da haben wir's«, schrie Selnow. »Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass diese konservative, nicht chirurgische Behandlung der Blinddarmentzündung ein Quatsch ist. Jetzt haben wir die Bescherung.«
»Glauben Sie, Herr Oberarzt«, fragte ich leise und erschrocken, »dass der Appendix durchgebrochen ist?«
»Was haben Sie denn gedacht?« schrie mich Selnow an. »Selbstverständlich ist das eine Perforation. Der Mann muss sofort operiert werden.«
Und dann schlug er sich mit der Faust gegen die Stirn und schrie:
»Aber womit, Schultheiß? Womit? Wir haben ja noch nicht mal ein lausiges Skalpell.«
Sein Gesicht war knallrot angelaufen. Er sah geradezu beängstigend aus. Ich wollte etwas Beruhigendes sagen, als sich die Tür öffnete. Dr. Fritz Böhler, unser Chef, musste sich etwas bücken, um mit dem Kopf nicht an den oberen Balken zu stoßen. Sein langes, schmales Gesicht mit der überhohen Stirn, den mandelförmigen Augen, der langen Nase mit dem engen Sattel und dem zusammengekniffenen, dünnlippigen Mund trug deutlich den Stempel, den ihm Jahre der Kriegsgefangenschaft aufgeprägt hatten. Das an den Schläfen ergraute Haar hatte die peinliche Ordnung verloren, auf die er so großen Wert legte. Seine schmutzige Wolljacke stand über der Brust offen, das Hemd darunter war zerknittert und feucht von Schweiß.